Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute wieder zusammen mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hallo, Henrik. Guten Tag.
Wie läuft es bei dir? Semesterferien sind, eigentlich sind wir fast schon wieder durch, Klausuren sind durch. Semester steht kurz bevor. Bist du schon parat oder bist du noch im Semesterferienmodus?
Also ich bin noch ein bisschen im Semesterferienmodus. Und ich habe noch gar keine großen Updates für meine Vorlesungen gemacht.
Ah, ja, es sind ja noch ein paar Wochen. Also ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist der Vorteil in meiner Position. Ich habe jetzt ja nicht so viel vorzubereiten. Nicht mehr so viel Veranstaltung von daher.
Für mich war es ja ein ganz langer Abstand, weil ich im vergangenen Semester ein Forschungssemester hatte. Das heißt, ich war jetzt seit einem halben Jahr eigentlich nicht mehr in normalen Vorlesungen unterwegs.
Ah ja, das ist auch eigentlich ja ganz angenehm. Ne?
Das, ja, das tut mal gut ab und zu.
Ja, kann man mal ein bisschen frei forschen, ohne permanent im Vorlesungsmodus sein zu müssen.
Richtig.
Das, das ist, da komme ich wahrscheinlich auch noch mal irgendwann wieder zurück hin. Das ist ja etwas ruhiger, möchte ich mal sagen. Also oder anders stressig, sagen wir es mal so. Ruhig ist es ja eh nie so wirklich.
Ja, du sag mal, ich lese ja, wie du weißt, jeden Morgen Handelsblatt. Und was
analog oder digital?
Beides. Das erste nach dem Aufwachen ist das Morning Briefing vom Handelsblatt. Finde ich sehr cool. Ist mal so ein bisschen up-to-date und kullert noch ein bisschen im Bett rum. Das lese ich immer im Bett. Und dann trinke ich eine Tasse Kaffee und blätter durch die Artikel und lese die Artikel dann richtig lang durch. Das Morning Briefing ist ja im Prinzip eine Zusammenfassung und soll ganz schnell dich sozusagen auf den neuesten Stand bringen. Und die Sachen, die mich dann besonders interessieren, die blättere ich dann tatsächlich noch durch das richtig altmodische, analoge Handelsblatt, was jeden Morgen in meinem Briefkasten ist.
Ach, und das ist jeden Morgen, ist das auch pünktlich da, interessant.
Jeden Tag, das ist auch ein bisschen schöne Kultur, finde ich. Und dann trinke ich gemütlichen Kaffee und lese Zeitung.
Ach, guck mal, wie das früher so war. Da bin ich aber gespannt, was in solchen Papierzeitungen noch so steht.
Ja, ich fühlte mich sehr inspiriert für unseren heutigen Podcast.
Okay.
Weil ein Thema in den Schlagzeilen ist, von dem ich höchstens touristisch ein bisschen mit dem ich mich da nur oberflächlich auskenne. Also ich bin da eher als Tourist unterwegs, was dieses Thema betrifft.
Okay.
Und zwar Elektromobilität. Und zwar lese ich, dass Deutschland angeblich ehemals Automobilvorzeigeland und ohne jeden Zweifel hat uns ja die Automobilindustrie einen relevanten Teil unseres Wohlstands, den wir heute haben, verschafft.
Ja.
Und jetzt ist Deutschland zunehmend am Absteigen und ist scheinbar technologisch gar nicht mehr so auf der Höhe, was Elektromobilität betrifft und wird überholt links und rechts, insbesondere von Chinesen, aber natürlich auch von einer Firma wie Tesla. Und da war eine ganz interessante Metapher drin in dem Artikel, nämlich dass Tesla mehr wert ist an der Börse als alle deutschen Automobilhersteller zusammen. Und dabei produziert es aber viel weniger Autos und hat ja auch viel weniger Substanz. Das darf zumindest mal Fragen aufwerfen. Wir beide wissen, das, was ein Unternehmen an der Börse wert ist, reflektiert vor allem seinen zukünftigen Wert. Und offensichtlich ist es so, dass der Kapitalmarkt den zukünftigen Wert von Firmen wie BMW, Daimler, Volkswagen und so weiter wesentlich schlechter einschätzt als den einer einzigen Firma, die sich auf 100% Elektromobilität spezialisiert hat. Und das macht mich ein bisschen nachdenklich und ich frage mich, ob du nicht eine gute Meinung dazu hast, die mich sehr interessieren würde.
Ja, sehr interessante Frage und tatsächlich auch gar nicht so einfach zu beantworten. Also die einfache Antwort ist klar, Elektromobilität ist die Zukunft, Verbrennermotoren sind 20. Jahrhundert, also eigentlich raus. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir morgen nur noch Elektroautos haben werden und alle Verbrenner verbieten, obwohl es aus Sicht des Klimaschutzes sinnvoll ist, dass wir da schnell raus sind. Aber es ist ja immer noch so, dass die Verbrennermotoren immer noch den Hauptanteil der verkauften Autos ausmachen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt da schon einen großen Wandel haben. Das ist ja eine Sache, die länger dauert. Aber ich weiß, was du meinst. So in den Medien geistert jetzt ja rum. Wir hatten jetzt ja gerade noch die IAA. Und die deutschen Automobilhersteller haben natürlich immer noch ihre Verbrennungsmotoren im Angebot. Und man hat das Gefühl, dass das ein bisschen zögerlich ist. Wenn wir mal anfangen mit der reinen Physik, ja, man muss ja immer erstmal über den Physiker raushängen lassen, ist es natürlich so, dass der Elektromotor der effizientere Motor ist. Auch wenn der Diesel, den wir einsetzen in unseren Verbrennungsmotoren, in Autos, schon sehr effizient ist, aber da ist kein Quantensprung mehr zu erwarten, dass wir da jetzt mal von einem den Wirkungsgrad nochmal verdoppeln können. Das wird nicht mehr passieren. Das sind nur noch 10%, die wir da einsparen können. Währenddessen das Elektroauto mit der gleichen Energiemenge 3 bis 4 Mal weiter fahren kann. Und das ist natürlich ein Vorteil, rein physikalisch, jetzt mit allen Problemen, die natürlich dann sofort wieder aufkommen, wie viel Energie brauche ich denn, wie tanke ich oder wie lade ich mein Auto, das soll ja schnell gehen oder man wünscht sich immer, dass das schnell gehen soll, aber tatsächlich erstmal aus der rein physikalischen Sicht ist der Verbrennungsmotor total ineffizient, weil er eigentlich Wärme produziert hauptsächlich und ein bisschen dich vorwärts bringt und das ist natürlich naja, nur bedingt sinnvoll. Was dann in der Diskussion auch immer noch dazu kommt, ist dann die Frage, wie groß sind dann die Treibhausgasemissionen in der Gesamtbilanz?
Genau, das hätte ich als nächstes gefragt.
Und das ist tatsächlich eine Frage, die man gar nicht abschließend beantworten kann. Es gibt da ja auch große Ökonomen, die dann vorrechnen, dass der Diesel klimaneutraler ist als das Elektroauto. Ja, das kann ich so rechnen, wenn ich die extrem positive Seite am Diesel nehme und die extrem negativen Seite am Elektroauto, also den quasi nur mit Kohlestrom lade. Klar, dann ist der Diesel besser, aber so ist es ja in Wirklichkeit nicht. Was da halt schwierig ist und was man da auch schlecht miteinander oder schwieriger miteinander vergleichen kann. Und das kriegt man dann vor allem auch in den Medien schlecht dar oder schwierig dargestellt. Wo ziehe ich die Grenze? Denn in der Diskussion hat man ganz oft, ja, aber die Batterie, da ist ja Lithium und das wird ja unter unmenschlichen Bedingungen gewonnen. Und was machen wir denn da? Und überhaupt, jetzt muss man auf der anderen Seite sehen, also auch die Ölförderung ist jetzt nicht gerade die allersauberste Methode, um den Brennstoff aus der Erde zu holen. Und man muss, die Frage ist immer die Systemgrenze. Was nehme ich mit rein und was lasse ich weg? Denn häufig ist der Vergleich so, wir haben das Verbrennerauto, das ist fertig und dann betrachtet man nur noch das, die CO2-Emissionen, die ich produziere oder verursache durch das Fahren. Währenddessen beim Elektroauto neben dem Laden durch den Strom, aus dem Strommix, immer noch dazu gerechnet wird, ja, und wie ist denn die CO2-Emission bei der Batterie? Und das ist natürlich ein bisschen unfair zu sagen, ja, ich nehme bei dem Verbrennerauto nur den Fahrprozess und ich nehme beim Elektroauto auch noch eine Komponente mit rein. Und das macht den Vergleich immer so ein bisschen. Ja, also damit kannst du ihn schön rechnen oder schlecht rechnen.
Aber sag mal, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es so schwer ist, dass man sagt, ja, wenn man ein Elektroauto nur mit Braunkohlestrom rechnet und dann wird es natürlich Nachteile erleiden, aber man könnte doch mal Elektromobilität ausrechnen mit dem durchschnittlichen Strommix, nämlich wie viel Strom kommt denn in Deutschland anteilsmäßig aus Braunkohle, wie viel aus Kernenergie, wie viel aus Wasserkraft oder irgendwelchen anderen erneuerbaren Energien. Das ist ja bekannt. Damit könnte genau. man es doch relativ leicht ausrechnen, auch so, dass es intersubjektiv nachvollziehbar ist.
Genau, ja, das geht. Das kann man auch relativ sauber machen, wenn man da jetzt den Vergleich macht zwischen konventionellen Fahrzeugen, also so ein typisches Verbrennerauto. Da bist du ungefähr bei, wenn du jetzt 1 Kilometer fährst, so bei 250 Gramm CO2-Emissionen. Und ein Elektroauto, da kommt es wieder auf das Land an, wie du gerade sagst, der Strommix. Mhm. Wenn wir jetzt mal den EU-Mittelwert nehmen, dann sind wir so bei etwas über 100 Gramm CO2-Emissionen okay. pro Kilometer. Das ist jetzt gerechnet hier auf einer Seite hier von Carbon Brief, so eine freie Seite, die sich viel mit diesen Klimaemissionen beschäftigen, da ich ganz, also auch saubere Zahlen liefern. Also Carbon Brief, wie der Brief.org. Und die haben es halt mal gerechnet, Nissan Leaf, das ist jetzt ein kleines Auto mit einer kleinen Batterie, da sind wir halt bei etwas über 100 statt der 250 Gramm. Und tatsächlich der also die Produktion des Autos, die haben das sogar noch aufgeteilt in die einzelnen Bestandteile, also das Auto zu fertigen. Das ist ja bei allen Autos weitestgehend gleich, das ist ja Stahl, Alu, Karosserie etc. Da bist du, ich sag mal so, bei, die machen so 40 bis 50 Gramm aus. Mhm. Dann kommt der Brennstoff oder der Treibstoff, nicht Brennstoff, sondern der Treibstoff. Da kommt dann der Strommix dazu. Und dann hast du beim Elektroauto halt noch was. Da on top kommt natürlich die Batterieherstellung. Die ist auch noch etwas, ist halt teuer. Die CO2-Emissionen liegen dann nochmal bei so 30 bis 40 Gramm. Und ja, wie gesagt, dann kommt halt der Strommix beim Elektroauto. Das ist Norwegen, ist natürlich super. Die haben nur Wasserkraft und Kernkraft. Franzosen sind auch gut, weil die halt viel Kernkraft haben. Mhm. Die ist nun mal klimaneutral mit allen anderen Schwierigkeiten. Die lassen wir heute mal beiseite. Und Deutschland durch den hohen Kohlestromanteil hat halt dann eine recht schlechte Klimabilanz bei den Autos.
Das ist ja ein Argument, was sehr oft bemüht wird, dass man einfach sagt, naja, alles schön Rechnerei, wir verlagern im Prinzip die CO2-Emissionen nur, nämlich vom Auspuff zum Schlot vom Kohlekraftwerk.
Genau, das ist das Problem, was wir haben. Und da kommen wir halt in Deutschland her, weil wir nun mal ein Kohleland sind. Währenddessen Frankreich halt nicht auf Kohle gesetzt hat als Energiequelle, sondern auf Kernkraft. Hat halt unterschiedliche volkswirtschaftliche Gründe. Die haben halt im Niger oder in ihren ehemaligen Kolonien halt Uranminen. Ja, das heißt, die kommen relativ günstig an die Rohstoffe ran. Im Moment haben sie ein paar politische Probleme in diesen Ländern. Deswegen sind die Franzosen so ein kleines bisschen nervös. Aber ja, es ist halt klimaneutral. Auch das wird immer herangezogen, wenn man die Strommixer vergleicht. Deutschland, ja, wir haben einen dreckigen Strommix. Der ist zwar deutlich besser geworden in den letzten Jahren, aber ist halt immer noch dreckiger als der Vergleich mit anderen Ländern. Selbst mit weiß nicht, Großbritannien oder sowas. Also wir sind da schon schlechter. Die USA sind so auf unserem Level, was so den Strommix angeht. Aber auch das wird natürlich künftig durch den Ausbau der Erneuerbaren immer besser. Währenddessen das bei den konventionellen Autos natürlich nicht besser werden kann. Die verbrennen immer Öl und werden sich da nicht weiter verbessern. Währenddessen der deutsche, der europäische, der globale Strommix immer grüner wird, weil wir immer weniger fossile Brennstoffe einsetzen für die Stromproduktion, was natürlich dann über den Lebenszyklus von so einem Auto positiv ist. Und das macht sich natürlich auch positiv bemerkbar bei der Batterie, denn auch bei der Batterieherstellung, wenn wir die Energie grün herstellen, wird auch die Bilanz besser. Also das heißt, die Zeit spielt für uns.
Und es ist ja im Prinzip, man muss ja die Technologie aufbauen, man muss das verbreiten, man muss es optimieren, das ist mir ja alles klar. Aber ein Argument, was man oft hört, was auch bemüht wird, ist, naja, noch ist die Zeit insofern nicht reif, weil einfach die Infrastruktur noch nicht ausgefeilt ist. Einfach dieses typische Henne-Ei-Problem.
Ja.
Die Frage ist ja, was kommt denn zuerst auf den Markt? Die ganze Ladeinfrastruktur oder die Fahrzeuge oder umgedreht? Wie siehst denn du das? Sind wir schon in Deutschland weit genug, dass man Elektromobilität im großen Stil betreiben könnte hier?
Ja, also einmal persönliche Erfahrung geht. Es ist anders, weil Laden an einer Ladestation irgendwo in der Stadt kann auch mal nicht funktionieren, aus verschiedensten Gründen. Also das Einfachste und für mich persönlich das Allernervigste ist, die Ladestation wird in der App oder in der Karte als frei angezeigt, fährst du hin mit dem Elektroauto und dann steht da aber irgendein Penner. Gerne, und da muss ich sagen, das ist das Allerschlimmste, parkt ein Elektroauto auf dem Ladeplatz, aber parkt da nur und lädt gar nicht. Weil die Parkplätze ja meistens, also ist, wenn du da parkst, kostet dich das nicht direkt Standgebühren, sondern erstmal nur die Ladegebühren und nach, weiß ich, 4 Stunden kommt mal so eine kleine Standgebühr dazu. Aber du zahlst sonst keine Kosten. Das heißt, wenn du nicht lädst, ist es ein kostenfreier Parkplatz in der Innenstadt. Mhm. Und ähnlich wie bei Falschparkern kommen die Städte natürlich nicht hinterher, diese das zu kontrollieren. Also das ist tatsächlich eine Sache, die nervt mich immer persönlich. Du fährst rum und dann hast du eine freie Ladesäule, dann ist sie gar nicht frei. Das ist wirklich ärgerlich. Ansonsten klappt das ganz gut. Es wird auch mal besser, weil wir die Ladeinfrastruktur in Deutschland auch gut ausbauen. Die Sorge, die, glaube ich, immer mitschwingt, ist, dass man die Sicherheit haben will, ich muss jetzt sofort 1000 Kilometer fahren. Und dann tanke ich und fahre nochmal 1000 Kilometer. Das fährt ja kein Mensch. Also wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie Vertriebler bin und jeden Tag 6 Stunden auf der Autobahn verbringe, brauche ich diese Strecken als Normalbürger, Bürgerin nicht. Ich glaube, im Schnitt fährt man weniger als 50 Kilometer am Tag. Und
das ist klar. Ich glaube auch, dass man sich an so etwas gewöhnen kann, weil wenn ich normalerweise, wenn ich jetzt nicht gerade Außendienstmitarbeiter im Vertrieb bin, aber wenn ich normalerweise jemand bin, der ein Auto normal benutzt und ich habe eine 1000-Kilometer-Tour vor mir, dann kann das ja nur eine Urlaubsreise sein. Und das kann man ja strukturiert planen. Also dafür gibt's Lösungen. Aber bei Ladeinfrastruktur, da hat sich meine Frage jetzt eigentlich nicht nur auf die Ladesäulen bezogen, sondern auch, ob unser Stromnetz das überhaupt aushält. Ich höre, ich habe mich sogar neulich mit einem Chef von einem Stadtwerk unterhalten, der hat wirklich nur Kopf geschüttelt und der hat gesagt, also wenn jetzt in dieser Straße, da ging es um ein Bauprojekt, wenn in dieser Straße jetzt jeder Luftwärmepumpen und an den 10 Stellplätzen 5 Ladesäulen installiert und die das dann nur von dem einen Haus, was da gerade gebaut wird, alle zur gleichen Zeit einschalten, dann ist sofort die Straße tot.
Ja, also das ist tatsächlich so.
Das kann ich nicht einschätzen, aber der hat gesagt, es sind alles sämtlich, der war sehr pessimistisch, ich sag das dazu, Wolkenluftschlösser. Es funktioniert gar nicht, wenn wir ganz schicke Ladesäulen überall hinstellen. Wir brauchen das Netz, das das auch aushält und das sei in Deutschland überhaupt gar nicht vorhanden. Insofern funktioniert in den nächsten Jahren niemals. Das war seine klare Aussage.
Ja, also das Netz ist da Stand heute nicht so in der Lage. Ich glaube, wir müssen an der Stelle aber auch umdenken. Also die Idee, dass wenn alle Leute dann abends um 18 oder 19 Uhr nach Hause kommen, das Elektroauto anstecken, dass sie dann alle sofort mit voller Leistung laden, das passiert ja nicht. Das ist das gleiche Phänomen. Es ist nicht so, als ob jetzt 40 Millionen Haushalte gleichzeitig die Toilettenspülung drücken. Wenn das passieren würde, wird das Trinkwasserversorgung zusammenbrechen. Diese Extreme kennt man ja von irgendwelchen großen, weiß ich, Fußball-Weltmeisterschaft. Man erinnert sich noch an die gute alte Zeit, als Deutschland da auch mal recht erfolgreich war und alle in der Halbzeit pinkeln gehen. Das sind so absolute Peaks, aber das ist ja nicht die
normale. Es gab eine Situation, dass die Wasserversorgung zusammengebrochen ist.
Nee. Ja, ich glaube, in den USA ist das bei der beim Super Bowl passiert, dass da manche Städte echte Probleme kriegen.
Okay.
Aber das kann auch so eine Urban Legend sein. Da nagel ich mich nicht drauf fest, da habe ich jetzt keine wissenschaftliche Quelle zu. Aber das sind immer so die Phänomene, die man da beobachtet. Das passiert aber nie. Und da sind wir auch heute nicht. Wir haben ja heute keine 40 Millionen oder wir haben in Deutschland knapp 50 Millionen Autos. Die sind ja noch lange, lange, lange nicht alle Elektro. Und bis das umgestellt ist, wird sicherlich nochmal eine Generation, also 20, 30 Jahre vergehen. Und bis dahin werden, aber da hat dann da der Stadtwerke-Mensch recht, müssen wir auch das Netz ausbauen, das Stromnetz auf allen Ebenen, also sowohl das Verbundnetz, also auf der höchsten Spannungsebene, aber auch Und das ist halt auch wenig gemacht worden, weil es nicht notwendig war. Die Ortsnetze, also vom Trafo dann in die Straßenzüge. Die meisten Energieversorger wissen gar nicht, was auf der Niederspannungsebene passiert. Brauchten sie auch nie zu wissen. Mhm. Das hat die nie interessiert. Das ist jetzt anders geworden durch die Photovoltaik. Da war auch schon die große Sorge, oh Gott, jetzt speisen die alle in das Netz ein und das, dann bricht das auf der Seite zusammen, weil zu viel Strom produziert wird. Auch das wird sich regeln. Wir brauchen da sicherlich auch Intelligenz, dass die Ladesäulen dann sagen, so, wir laden nicht mit voller Leistung, sondern wenn du abends um 7 das Auto parkst und ansteckst, das muss ja morgens um 7 wieder voll geladen sein. Das heißt, ich kann das auch strecken, den Ladevorgang. Und dann kriegen wir das hin. Aber ja, wir brauchen dazu Technik. Und wir brauchen dazu auch Intelligenz, also Smart Grids. Das ist in der Theorie alles machbar. Und die Technik ist auch da. Sie muss ja nur eingerichtet werden. Und gegebenenfalls müssen die Stadtwerke auch nochmal eine Straße aufreißen. Das ist so. Mhm. Also das ist nicht ganz falsch, die Aussage. Aber die ist natürlich auch sehr schwarzmalerisch. Ich glaube, da muss man ein bisschen pragmatisch sein. Das wird jetzt in den nächsten Jahren schrittweise nachgezogen. Da glaube ich nicht, dass wir da jetzt echte Probleme bekommen. Also in Norwegen, die sind ja deutlich weiter als wir mit den Elektroautos. Da hörst du ja auch nicht, dass da jeden zweiten Tag irgendwie Straßenzüge ohne Strom sind. Auch die haben ja eine viel höhere Durchdringung mit Wärmepumpen. Also das ist so diese deutsche Brille, die erstmal alles, okay. Ja, die mal alles erstmal negativ sieht. Also das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, wenn wir das alles umgestellt haben, führt das dazu, dass wir natürlich immense Strommengen dann plötzlich brauchen. Also im Jahr brauchen wir dann ungefähr 150 Terawattstunden. Also wir haben ungefähr 50 Millionen Autos in Deutschland. Das ist primär noch, sind das Verbrenner. Aber tatsächlich, wenn wir jetzt alles umstellen auf Elektro, kommt ein riesiger Batzen an zusätzlichem Stromverbrauch dazu. Wir sind so ungefähr bei 550 Terawattstunden. Und dann kommen nochmal 150 drauf. Also das heißt, wir erhöhen den Stromverbrauch allein durch die Elektroautos nochmal um, weiß nicht, 15, 20, ja 20%. Und diese Energie müssen wir natürlich herstellen. Mhm. Und das ist dann auch nochmal das Thema, wo kommt das her? Ne? Deswegen so ein bisschen über die Diskussion auch nochmal, doch wieder die Kernkraftwerke. Ja und nein, das geht auch alles mit Photovoltaik und Wind, auch das lässt sich zeigen. Aber der Energiebedarf, der elektrische Energiebedarf, der steigt natürlich stark an. Umgekehrt darf man nicht vergessen, also in Deutschland im Moment diese 50 Millionen Autos verbrauchen jedes Jahr etwas über 60 Milliarden Liter an Rohöl. Das bedeutet jede Woche 8 große Öltanker um Deutschland. Um nur die Privatautos. Da sind noch keine LKWs drin, noch keine Schiffe, noch keine Flugzeuge, nur die Privatautos. Jedes Jahr, jede Woche 8 von diesen fetten Öltankern, die dann irgendwo in Rotterdam oder Hamburg ankommen, damit wir alle tanken können. Und das halt dann für die nächsten x Jahre, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also das ist auch da, diese Zahlenspielereien muss man ein bisschen aufpassen, dass man das alles ein bisschen vernünftig einordnet.
Aber das bedeutet ja faktisch, dass also konventionelle Mobilität mit Benzin und Diesel, die wird ja schon noch sehr lange weiterlaufen.
Ja,
da wächst also langsam ein Pflänzchen ran, aber selbst wenn wir jetzt ganz viele tolle chinesische Elektroautos importieren würden und unsere Automobilhersteller ganz arg daran zu knabbern hätten, würde uns die Infrastruktur, um eine solche Mobilität überhaupt im großen Stil zu betreiben, die fehlt uns ja heute und die ist ja auch, das ist ja nichts, was einfach so herstellbar ist. Das sind ja tiefe Eingriffe in unsere Infrastrukturversorgung in Deutschland, die können ja gar nicht einfach so gewuppt werden. Wir haben ja an zig Stellen riesengroße Probleme und Personalknappheiten und jetzt verteuert sich alles auch noch durch das veränderte Kapitalmarktlevel. Das wird doch niemals schnell gehen. Das ist utopisch, oder?
Nein, natürlich nicht. Das dauert. Also im Moment ist ungefähr jedes grob. Jedes fünfte Auto, was weltweit verkauft wird, ist ein Elektroauto. So, das okay, heißt also, ne?
20%, das ist ja.
Genau, das ist schon nicht schlecht.
Ja.
Aber das ist ja das, was heute verkauft wird. So ein Auto hat eine Lebensdauer von, ich sag mal, so 10 Jahre mindestens. Vielleicht dann noch im Zweit- oder Drittmarkt dann nochmal 15 Jahre. Aber dann das Auto, was ich heute verkaufe, fährt dann für 15 Jahre und wird dann erst ersetzt durch ein neues. Mhm. Also die gleiche Diskussion, die wir hier mit diesem Heizungsgesetz hatten, mit, dass die Leute sich jetzt alle noch schnell eine Öl- oder eine Gasheizung einbauen, wegen irgendwelcher Unsicherheit mit den Wärmepumpen. Die bleibt ja dann auch die nächsten 25, 30 Jahre drin. Also das heißt, dieser Wechsel dauert immer eine komplette Autogeneration. Und wenn jetzt heute schon nur 20% Elektroautos sind, dann sind es in 10 Jahren, weiß ich nicht, 60%, 50%, keine Ahnung.
Naja, das ist ein langsamer Prozess.
Also das ist ein sehr langsamer Wandel, der viel zu langsam ist, wenn es um den Klimaschutz geht. Die Ideen, die jetzt dann, weiß ich, von der FDP vorangetrieben werden mit den E-Fuels, die ja dann auch bilanziell klimaneutral sind, das wird überhaupt nicht funktionieren, weil wir einfach diese synthetischen Treibstoffe, die wir dann einfach aus grünem Strom produzieren, die können wir in den Mengen gar nicht bereitstellen. Das funktioniert überhaupt nicht. Also das ist eine Fantasie. Da geht schon los. Allein die deutsche Nachfrage nach E-Fuels, die brauchen wir in der Luftfahrt, also die Flugzeuge. Die Schifffahrt wird E-Fuels brauchen. Die werden also nicht nur mit Wasserstoff betrieben werden und vor allem an die chemische Industrie. Wenn du alle global angekündigten Projekte zur Herstellung von E-Fuels, die anguckst, bis 2035, dann ist der deutsche Bedarf an E-Fuels, da sind noch keine PKWs drin, sondern nur wirklich Flugzeug, Schiff und Chemie, da ist der deutsche Bedarf 10-mal größer als die weltweit geplante Produktionskapazität. So, also, Thema durch. E-Fuels, die werden so immens teuer sein. Es wird Menschen geben, die sich das leisten können. Ja, aber klar, ich kann auch, wenn ich für einen Liter Sprit 20 Euro zahlen will, damit ich dann meinen Verbrennermotor klimaneutral fahren kann. Das werden jetzt nicht so viele machen, aber es wird ein paar Verrückte geben, die das einfach können. Aber auch das ist nicht der Weg. Da gibt es ja die ersten Piloten. Ja, Porsche hat das jetzt in Chile da so eine Teststation mit Windstrom, den man dann in Chile nutzt, um dann aus grünem Strom diesen synthetischen flüssigen Treibstoff zu machen. Ist ja nichts anderes als eine lange Kohlenwasserstoffkette. Ein bisschen Chemie und dann geht das eigentlich ganz gut. Das wird dann verladen aufs Schiff, nach Deutschland transportiert und wird dann hier vertankt. Naja, ne? Also du bist ja ein Freund des Marktes. Mhm. Der Markt wird das auch regeln, dass das nicht kommen wird. Dazu wird dann der Strom einfach so viel günstiger sein. Und dann also Fahrgefühl. Also ich muss sagen, einen Verbrenner zu fahren, ist auch so ein bisschen Strafe, wenn man mal Elektro gekostet hat. Also bist du schon ein paar Mal Elektro gefahren?
Nein, ich bin noch nie mit einem Elektro. Also ich bin mitgefahren, aber ich habe noch nie ein Elektroauto gefahren.
Ach so, ja, das müsste man ja.
Du meinst, wenn man einmal eins hat, ist man infiziert?
Ja, also ich bin jetzt kein großer Autofreund. Das ist für mich eher so ein Werkzeug, um mich von A nach B zu bringen.
Ja, für mich auch.
Aber also ich kann jetzt mit irgendwelchen Porsche, Ferraris, irgendwas, kann ich nichts anfangen. Das ist für mich nichts Spannendes. Das mag Leute, die mich jetzt spannend finden, für mich nicht. Aber Elektro, das ist halt, klar, ein anderes Fahren. Du hast natürlich andere Drehmomente, andere Beschleunigung als in so einem Verbrennermotor. Das ist schon ganz angenehm zu fahren. Es ist ein leises Fahren, ruhiges Fahren. Also ich finde es eigentlich ganz angenehm. Und wie auch diese Unsicherheit mit dem Laden, dass man so ein bisschen die Sorge hat. Ich glaube, das ist auch eine Frage der Gewöhnung. Aber weil das Thema vorhin hatten, das vielleicht auch noch als Ergänzung. Es ist auch immer noch zu kompliziert. Denn tanken ist einfach. Mhm. Tankrüssel rein, volltanken 2 Minuten, bezahlen, weiter geht's. Beim Laden, da hast du 30 Ladekarten, weil ich nicht weiß, welche gerade funktioniert, verschiedene Anbieter. Und auch das ist eigentlich ein Punkt, der für dich eigentlich wieder ganz spannend ist. Die Ladeinfrastruktur ist kein freier Markt wie die Tankstellen. Denn die Tankstellen sind ja in Konkurrenz. Mhm. Die Ladesäulen in der Stadt nicht. Das ist meistens ein lokaler Anbieter.
Ja.
Und der hat natürlich ein Monopol. Ja. Das heißt also eigentlich ist das, weil da vielleicht die Frage, weil ich weiß nicht, ob du die jetzt so spontan beantworten kannst, aber wie müsste denn eigentlich ein funktionierender Markt für Ladeinfrastruktur aussehen? Wahrscheinlich ähnlich wie normale Tankstellen, oder?
Ja, also das wäre jetzt meine spontane Reaktion gewesen. Das müsste funktionieren wie Tankstellen. Ja, aber ja. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Versorgung, anderes Thema, was vielleicht gerade am Sterben ist, mit Bargeld.
Ja.
War das ja anfänglich auch so, wenn du mit deiner Sparkassenkarte dastandest. Also ganz am Anfang konntest du ja nur zu deiner Bank gehen. Dann konntest du zu allen Banken deines Verbundes, VR, Sparkasse und so weiter gehen. Und inzwischen hat sich das ja auch sehr stark geöffnet. Also du kannst ja im Prinzip gegen eine Gebühr bei jedem Automaten was abholen, aber es gibt ja große Verbünde, wo du auch ohne Gebühr bei irgendeiner Bank sozusagen Geld abholen kannst. Das ist ja vergleichbar. Ich glaube, so wird sich das beim Laden für Elektroautos mit Sicherheit auch regulieren. Und wahrscheinlich, habe ich keine Ahnung von, brauchst du da einen Adapter oder was, weil ansonsten der Stecker gar nicht reinpasst oder wie funktioniert das?
Ja, weil die Stecker sind alle genormt, das ist eigentlich ganz gut. Okay. Das heißt, es geht wirklich nur um die Ladekarte, die dann halt wieder anbieterabhängig ist. Okay. Was auch da nicht gut ist, ist die fehlende Transparenz. Bei der Tankstelle siehst du, was es kostet. Ja. Bei der Ladesäule siehst du es vorher nicht. Das kannst du zwar in der App sehen, aber das ist nicht so transparent.
Aber das ist doch eigentlich überhaupt gar kein Problem, dass man sagt, das wird halt abgerechnet mit einer EC-Karte und da kannst du lesen, hier kostet die Kilowattstunde so viel Cent, will ich oder will ich nicht? Wenn nicht, gucke ich auf die App, wo die nächste Ladesäule ist.
Genau. Also da wird das, denke ich, auch hingehen. Und der nächste Schritt, der Deutsche denkt wieder an die Ladekarte, Tesla ist noch einen Schritt weiter, der erkennt am Stecker und am Auto, wer du bist und bucht einfach ab. Das heißt, du steckst nur rein und dabei wird ein Signal übertragen, aha, das ist das Auto von Christian Kamlott und das ist die hinterlegte Kreditkarte, da buche ich einfach nach Ende des Ladevorgangs ab. Fertig. Das ist ja nur eine Frage der Digitalisierung, da haben wir wieder die Diskussion, wie innovativ ist da der deutsche Ingenieur, der will es ja gefühlt immer etwas komplizierter haben. Und der Amerikaner denkt da anders. Ich glaube, das, was du vorhin sagtest, warum ist Tesla so erfolgreich? Tesla denkt nicht, dass es ein Auto ist, sondern Tesla denkt ja eher, dass es ein Computer ist, der fährt.
Ja.
Und das ist ja eine ganz andere Diskussion. Tesla hat nur, die haben glaube ich nur 3 Modelle. Ne? Währenddessen VW, wie viel 30 Modelle haben die ja, die pflegen müssen. Das ist ja nochmal ganz andere Produktionsschwierigkeiten, Herausforderungen, die sich damit einhergehen. Aber du musst, glaube ich, anders denken und das fällt der aktuellen Maschinenbaugeneration vielleicht noch ein bisschen schwer, da dieses amerikanische oder dieses moderne Denken zu haben. Auch da brauchst du wahrscheinlich mindestens mal eine Generation Ingenieurswissen, was da ersetzt wird.
Eine Frage zum Abschluss noch, Henrik. Bist du der Meinung, man müsste Elektromobilität subventionieren?
Ja und nein. Also ja deswegen, weil im Moment die Hersteller alle auf hochpreisige Autos setzen. Ne? Wenn du anguckst, was von Tesla kostet und wenn du die deutschen Hersteller anguckst, also ob das jetzt Audi, BMW, VW sind, das sind ja alles Autos im hochpreisigen Segment, weil du damit natürlich bessere Margen machen kannst. Also auch Mercedes, ne? Das sind ja alles teure Autos. Was, glaube ich, fehlt, ist so der Volkswagen, ne? Also der Käfer. Klar, es gibt dann den Zoe und so, das sind halt so kleinere Autos, die ganz interessant sind, aber ich sag mal, in diesem niedrigpreisigen Segment fehlt noch was und es fehlt halt im Moment auch noch der Zweitmarkt der Gebrauchtautos. Den gibt es noch nicht, der wird irgendwann kommen. Deswegen muss es da, glaube ich, Unterstützung geben für Bevölkerungsgruppen, die sich halt keine Autos neu kaufen können, die 50.000 Euro kosten. Wie wird sie denn bezahlen? An sich in der Gesamtrechnung ist aber ein Elektroauto günstiger, denn wenn du mal rechnest, was kostet dich jetzt die Versicherung, was kostet dich Sprit über die Laufzeit, ist das Elektroauto günstiger. Ich glaube, das ist auch eine Erklärsache, dass man den Leuten erklären soll, ihr habt eine höhere Anfangsinvestition und ja, dann kommst du wieder ins Spiel. Wie erkläre ich das jemandem, der jetzt kein BWL-Studium hinter sich hat? Und die Gesamtkosten über die Laufzeit sind aber günstiger. Und damit spare ich eigentlich Geld. Also mein Elektroauto, ich brauche jetzt auch, ich tanke jetzt halt nicht mehr, sondern ich lade nur noch. Und das ist meistens zu Hause mit einem eigentlich ganz vernünftigen Tarif, also jetzt keine 60 Cent.
Sondern irgendwas. Also zu Hause, das heißt an deinem Haus hast du wieder so eine Boxing.
Genau, so eine Ladesäule, genau. Und das ist dann jetzt auch, ich habe zwar kein Photovoltaik auf dem Dach, aber es ist ein bisschen Ökostromtarif hier vom regionalen Energieversorger. Also mein Auto tankt auch bilanziell grün und bei mir steht auch, glaube ich, eine 3 vorne noch bei den Centbeträgen. Also das ist alles vernünftig und das ist günstiger bei den Strecken, die ich dann auch fahre, als wenn ich noch einen Verbrenner hätte. Aber klar, du hast ja halt die Anfangsinvestition. Deswegen das mit den Subventionen. Man müsste, glaube ich, es umgekehrt machen. Man müsste die Subventionen, die wir immer noch in den Verbrennungsmotoren stecken haben, die müsste man abbauen. Denn die Subventionen, die immer noch in die fossile Energie fließen, ist immer noch so viel größer. Wenn die wegfallen würde, würden Verbrennungsmotoren unattraktiv werden. Ja. Aber das ist ja genau in deinem Sinne, ne?
Ja. Weil dann begreifen das die Leute und dann wird sich sehr viel von allein regeln. Und ich denke jetzt mal weiter, ohne das zu Ende gedacht zu haben, wenn wirklich Elektromobilität erkennbar günstiger ist und dann sind unter Umständen auch die Leute bereit, sich am Ausbau der Infrastruktur zu beteiligen, wenn das umgelegt wird. Und dann würde auch das vielleicht schneller gehen.
Genau, also das müsste eigentlich der Weg sein. Tatsächlich ist es aber immer, und das ist halt ein globales Problem, dass die Subventionen in die fossilen, also das ist jetzt nicht nur Treibstoff, sondern es sind auch Kohle und Erdgas, tatsächlich im, also das sind knapp 700 Milliarden Euro im Jahr global. Das ist ja, also das darf man nicht vergessen, was wir an Geld immer noch in Fossil, also Kerosin für die Flugzeuge ist subventioniert, da hast du keine Steuern drauf und solche Sachen. Klar, damit kann ich es auch schaffen, für 20 Euro nach Mallorca zu fliegen. Wenn man das sauber rechnen würde und dann auch noch den CO2-Preis sauber draufrechnen würde, dann wäre Fliegen so viel teurer, dann hört das auf mit entsprechenden Folgen in der öffentlichen Meinung, weil die Leute sagen, oh, jetzt kann ich ja gar nicht mehr nach Mallorca fliegen und Party machen. Oder die Natur genießen, geht ja auch. Das ist ja schwierig. Also eigentlich müsste man da ansetzen, dass man diese die Subventionen abbaut in die Fossilen. Und dann haben wir auch einen fairen oder einen faireren Wettbewerb. Und tatsächlich die größten Subventionen global haben wir im Bereich Erdöl. Deswegen verteidigen ja die Erdölkonzerne ihre Pfunde auch so stark, weil das natürlich einfach eine Cash-Cow ist. Da verdienst du dich aber dusselig. Ich meine, jetzt du wieder mit der Handelsblatt Papierzeitung, die großen Erdölkonzerne, Exxon und wer ist der da aus Saudi-Arabien, da der große Fonds, die haben ja Milliarden Gewinne gemacht in den letzten Jahren. Wo du denkst, das kann ja gar nicht sein. Und das ist natürlich das Problem, wie das, dass wir quasi durch die Subventionen, ich habe gerade mal nachgeguckt, also Exxon hat letztes Jahr 56 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Damit kann man, glaube ich, arbeiten.
Gut, und du kannst so eine Zahl nie absolut beurteilen.
Ja.
Muss man immer sehen, wie viel wurde investiert, also was für ein Return, auf welches Kapital ist dieser Gewinn eigentlich und ist es eine hohe oder eine niedrige Marge? Man muss es vielleicht auch noch ins Verhältnis zu den Umsatzerlösen, die erzielt wurden, setzen.
Klar.
Eine beeindruckende absolute Zahl.
Ganz ja, klar. Genau. Also Umsatz, ich würde jetzt hier auf der Seite der Tagesschau, Umsatz ging um 45% rauf auf 414 Milliarden Dollar. Und der Gewinn stieg auf 56, wobei ich jetzt nicht weiß, wie groß der Gewinn war vorher. Da war jetzt auch noch aufpassen, ne? Die Wirtschaftslage war jetzt auch schon ein bisschen durcheinander. Ne? Also dank.
Das sind 12%. Das ist jetzt keine völlig irre Zahl. Ja.
Ja. Es ist halt also, wenn der Umsatz schon um 45% steigt, das ist jetzt ja von einem Jahr auf das nächste, das ist ja schon zumindest nicht schlecht. Ne? Nee. Da haben sie gut gewirtschaftet. Und wenn ich dann entsprechend, also wie auch immer, das ist bei den anderen ja genauso. Da stellt sich die Frage, muss man durch irgendwelche Energiekosten, Subventionen, wie auch immer, große Konzerne unterstützen oder müsste man nicht einen Ausstieg aus der Subvention eigentlich machen, statt zu sagen, ich beschließe ein Verbot von einem Verbrennermotor, einfach sagen, wir kürzen euch schrittweise, nicht von heute auf morgen alles, aber schrittweise die Subventionen und dann gucken wir mal, wie der Hase so läuft. Mhm. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich der fairste, aber das ist jetzt ja eigentlich wieder dein Thema, was die Marktplanung angeht. Ja. Planwirtschaft für den freien Markt. Gut, ich glaube, haben wir soweit alle Energiethemen beim Elektroauto eingeordnet. Jetzt kannst du die Handelsblatt morgen wieder aufschlagen. Mal gucken, was morgen drin steht. Ob es weiter umsetzt. Aber das Thema wird uns noch beschäftigen. Es wird immer links rum und rechts rum gehen und die Interessensgruppen werden da weiter dafür und dagegen kämpfen. Also das wird ein langsamer, schleichender Prozess werden. Das ist so. Wir schauen mal.
Jawohl.
Dann denke ich, besten Dank für die Frage. War spannend. Gucken, ob sich jetzt ein oder andere Mal in so ein Elektroauto setzt. Und das mag ich. Ich kann es nur empfehlen. Es ist wirklich sehr schön. Wer sportlich mag, es gibt ja auch sportliche Elektroautos. Ich habe ja ein Familienauto. Aber ich kann es nur empfehlen, da mal selber bzzz zu machen statt Proben. Das ist eigentlich ganz angenehm.
Vielleicht mache ich mal mit dir eine Probefahrt, wenn ich am Campus bin.
Ja, können wir gerne mal einmal gucken, was so ein Elektroauto so kann.
Jawohl.
Gut, dann vielen Dank, Christian. Und dann würde ich sagen,
danke, bis
zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
In der nächsten Woche kommt dann der dritte und letzte Teil unserer kleinen Reihe zum Klimawandel. Da werden wir uns dann mit der Zukunft beschäftigen. Also wie geht es weiter in den nächsten Jahren, Jahrzehnten mit dem Klimawandel? Worauf müssen wir uns einstellen? Auf Basis dessen, was wir jetzt beobachten und was sagen uns die Klimamodelle, die eine ziemlich hohe Prognosegüte haben, die können uns schon einen recht klaren Blick darauf geben, wo die Reise hingeht bis Ende diesen Jahrhunderts. Das werden wir uns dann in der nächsten Woche einmal anschauen und in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge gemeinsam wieder mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.